Nun, wir haben uns gestern damit beschäftigt, dass Gott seinen Sohn in die Welt sandte. Wir haben versucht, den Herrn Jesus zu betrachten als den Apostel Gottes, als den Gesandten. Und wir haben auch gelesen, Johannes 17, dass der Herr Jesus nicht nur Apostel ist, sondern auch, dass er auch der Sendende geworden ist. Gleich wie mein Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Und wenn wir die Bibel lesen, vor allem das Neue Testament, sehen wir, dass wir an einen Gott glauben, der ein Werk tun will in dieser Welt, der eine Herrschaft aufrichten will in dieser Welt. Wir haben es in der vorherigen Stunde gehört von Benedikt. Wir werden einmal mit Christus regieren und Gott bereitet uns auf diese Regierung vor. Und er will sein Reich natürlich heute schon in unsere Herzen, in unseren Herzen, in unseren Leben aufrichten. Und da, wo Geschwister zusammenkommen, wo Gott regiert in ihrer Mitte, da besteht bereits heute sein Reich. Und in seinem Reich, da gibt es Grundsätze, Prinzipien, die sind gültig. Die sind gültig, bis dass der Herr wiederkommt, bis er sein ewiges Reich aufrichtet. Und eines dieser Grundsätze ist der Grundsatz dieser Sendung. Der Jesus sagt, gleich wie mein Vater mich gesandt hat, also sende ich euch. Heute Morgen am Frühstückstisch hat jemand gesagt, dass in seiner Gemeinde es welche gibt, die sagen, dass der Missionsbefehl gar nicht uns gilt, sondern der gilt den Juden. Und irgendwie gibt es solche, die, wenn sie das lesen, haben sie das Gefühl, dass sie das nichts anginge. Ich persönlich habe die Bibel so verstanden, dass der Herr Jesus sein Reich aufrichten will in der jetzigen Zeit, in der heutigen Zeit, und dass in seinem Reich, dort wo Gott, dort wo der Herr Jesus regiert, dass dieser Befehl, dass dieser Grundsatz, diese Sendung für einen jeden von uns gilt. Natürlich ist der Herr Jesus gesandt worden in erster Linie für die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Aber als es nicht möglich war, unter den Juden sein Reich aufzurichten, weil sie nämlich den König verworfen hatten, hat der Jesus sein Reich dort aufgerichtet, wo eben solche da waren, die ihn als König aufnahmen. Und das waren natürlich Juden, aber da waren dann auch Heiden. Und der Jesus, er regiert heute in seiner Gemeinde. Er regiert heute dort, wo Herzen da sind und seine Herrschaft annehmen. Und wenn, wir wollen jetzt lesen, Lukas Kapitel 24 und Vers 45. Und wenn der Jesus einen Befehl gibt und uns sendet in die Welt, dann ist es ganz sicher sein Wille, dass heute, die wir hier sind, in Schoppen, 1998, dass wenn wir diese Worte lesen und hören, dass jeder persönlich davon betroffen ist. Dass also keiner denkt, das ist für irgendwelche Juden irgendwo und irgendwann einmal, sondern das gilt auch für mich. Natürlich gilt das auch für die Juden dann, wenn sie ausgehen werden und wenn sie das Evangelium verkündigen werden während der Drangsalszeit. Das ist auch und das wird auch Reich Gottes sein. Aber es ist auch heute Reich Gottes, denn das Reich Gottes ist überall dort, wo Gott herrscht, wo er herrscht in den Menschen, in den Herzen und durch unser Leben. Lukas 24, Abvers 45. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen, also steht geschrieben, Und also musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibet in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Wir sehen, dass der Herr Jesus ihnen das Verständnis öffnete, um die Schriften zu verstehen, dass er ihnen zeigte, wie wichtig es war, dass er leiden und am dritten Tag auferstehen musste und wie wichtig es auch ist, dass jetzt in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünde gepredigt werden muss, und zwar allen Nationen. Und das gehört zusammen. Sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung und das Verkündigen der Buße und der Vergebung der Sünden. Und zwar alle Nationen, anfangen von Jerusalem. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie das alles angefangen hat und wie es dann anfangend in Jerusalem hinaus zu den Heiden gelangte, das Evangelium, und wie es heute noch gilt, einfach für einen jeden von uns. Wir sind solche, die der Herr in die Welt hinausgesendet hat. Und dieser Missionsbefehl gilt für einen jeden von uns heute persönlich. Es ist Gottes Wille und es ist Gottes Grundsatz. Und wenn wir wollen, dass der Herr Jesus regiert in unserem Herzen, in unserer Mitte, müssen wir dieses Gebot, es ist ein Gebot Christi, dieses Gebot ernst nehmen. Wir kennen in den Evangelien, wir kennen zwei der Grundgebote. Der Jesus sagt, das ist ein neues Gebot, das ich euch gebe, dass ihr euch liebet untereinander. Und darin wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das zweite Gebot, das der Herr Jesus deutlich gesagt hat, ist, geht hin. Geht hin in alle Welt, geht hin. Und dieses geht hin, das soll auch unsere Herzen bewegen. Und wenn wir wollen, dass der Herr Jesus in unseren Herzen regiert, müssen wir etwas antworten. Wir müssen ihm eine Antwort geben. Wir können nicht einfach sagen, das geht uns nichts an. Nun, der Herr Jesus, er ist der Apostel Gottes, der Gesandte. Aber Vers 49 lesen wir noch, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Denn genauso wichtig wie die Sendung Jesu ist auch die Sendung des Heiligen Geistes. Der Jesus sagt, es ist euch gut, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehen würde, würde der Sachwalter nicht kommen, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist ausgesandt in unsere Herzen, er ist in unserem Leben. Und es ist ganz wichtig, ihr werdet angetan werden mit Kraft aus der Höhe. Und der Heilige Geist ist es, der uns befähigt, der uns führt, der unser Leben leitet, um eben in diesen Grundsätzen des Reiches Gottes zu leben und zu wandeln. Nun, Gott hat seinen Sohn gesandt. Er hat auch seinen Geist gesandt, wie es hier geschrieben steht. Und er wird hier genannt, die Verheißung meines Vaters. Wunderbarer Ausdruck. Gott hat auch sein Wort gesandt in die Welt. Wir wollen das lesen in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 36. Da redet Gott zu Cornelius, einem Heiden, und sagt, das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden verkündigen durch Jesum Christum. Dieser ist aller Herr. Er hat ein Wort gesandt. Den Söhnen Israels, und im Kapitel 13, Vers 26 lesen wir noch, Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und die unter euch Gott fürchten, euch ist das Wort dieses Heils gesandt. Also Gott hat seinen Sohn gesandt. Er hat seinen Geist in die Welt gesandt. Er hat sein Wort gesandt. Und im Hebräerbrief, Kapitel 1, sehen wir noch. Hebräerbrief, Kapitel 1, Verse 13 und 14. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche die Seligkeit ererben sollen? Ja, Gott hat auch die Engel gesandt. Das sind alle gesandt. Der Sohn wurde gesandt, der Heilige Geist wurde gesandt, sein Wort hat er gesendet. Er hat die Engel ausgesendet, um denen beizustehen, die die Seligkeit ererben sollen. Ja, was fehlt es noch? Was fehlt noch? Natürlich hat er auch Menschen ausgesandt. Natürlich. Und wenn er heute keine Menschen mehr aussenden würde, wozu sind denn die Engel da? Und wozu hat er sein Wort gesandt? Und wozu hat er seinen Geist gesandt, wenn er jetzt keine Menschen mehr senden würde? Natürlich hat er auch Menschen gesandt. Und wir wollen einen Vers lesen und ihn wirklich auf unsere Herzen anwenden, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20. Nun, ich möchte noch etwas sagen über die Sache da der Juden. Wenn es solche gibt, die sagen, das geht uns alles nichts an und auch das, was hier in Matthäus 20 geschrieben steht, das geht uns nichts an. Also, es geht uns immer etwas an, was die Bibel sagt. Und wir wissen ja, dass Gott in seinen Wegen so gehandelt hat, dass er es zuerst den Juden und dem Volk Israel gebracht hat. Und Paulus sagt das ja auch, den Juden zuerst, aber dann auch den Griechen, dann auch den Heiden das Evangelium verkünden. Und es ist für uns ganz wichtig. Wir sind in Gottes Reich und diese Prinzipien gelten auch für jeden, für einen jeden von uns. Kapitel 20 haben wir das Gleichnis vom Weinberg und wir wollen die ersten Verse lesen. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der frühmorgens ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markte müßig stehen und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was irgend recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wiederum aber ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat desgleichen. Aber um die elfte Stunde, als er hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig. Sie aber sprachen zu ihm, weil niemand uns gedungen hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg und was irgend recht ist, werdet ihr empfangen. Nun, wir haben hier wieder dieses Wort, geht hin. Er sandte sie in seinen Weinberg, geht hin. Und das ist dieses Prinzip. Das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der da spricht, geht hin. Gott hat seine Engel, seinen Sohn, seinen Geist, sein Wort nicht einfach so ins Leere gesandt, sondern er hat seinen Sohn, seinen Geist, sein Wort, seine Engel gesandt, damit wir auch gesendet würden. Und damit wir solche sind, die Zeugen Jesu Christi sind in dieser Welt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind in diesem Sinne alle Apostel, denn wir sind Gesandte. Wir sind nicht wie die 12 Apostel, das waren ganz besondere Apostel, aber wir sind Gesandte Gottes. Ein jeder von uns ist von Gott gesandt und hat eine Sendung. Und es ist wichtig, dass wir herausfinden, was unsere Aufgabe ist in dieser Welt. Nun, ich sehe hier, dass viele junge Leute da sind. Und junge Leute stellen sich die Frage, was soll ich tun mit meinem Leben? Was soll ich tun? Wie soll ich mich beruflich vorbereiten? Und was werden Prioritäten sein in meinem Leben? Und wenn man so 20 ist, 20, 21, werden viele, viele Weichen, wichtige Weichen im Leben gestellt. Und ich möchte es gerade diesen jungen Leuten sagen, wenn ihr euch in diesem Abschnitt eures Lebens befindet, wo viele Weichen gestellt werden, dann müsst ihr immer wieder dran denken. Es gibt einen Gott im Himmel, der uns bereits gesendet hat. Und wir haben eine Sendung. Und wenn wir die Schrift lesen, dann finden wir auch mit einem Leichten heraus, was seine Sendung ist. Nämlich sein wunderbares Evangelium hinzutragen, bis an die Enden der Erde. Nun, wir sehen hier, dass der Herr Jesus sagt, dieser Hausherr, er ist hingegangen, er hat Arbeiter in seinem Weinberg gedungen und um die dritte Stunde ist er ausgegangen, sah andere auf dem Markte müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Er sah sie da müßig stehen. Müßig stehen, was ist das? Also in Süditalien sieht man das oft. Das gibt es heute noch, einfach ein Marktplatz. Das ist im Zentrum einer Stadt oder eines Dorfes. Und da stehen sie alle. Alle die Arbeitslosen, die stehen da. Und die machen im ganzen Tag nichts anderes als dastehen. Dastehen, hin und her laufen. Und da gibt es wirklich noch solche, die morgens da am Platz vorbeifahren und irgendwelche Arbeiter noch mitnehmen und sie für den Tag, für einen Tag anstellen. Aber da gibt es heute noch viele, die einfach den ganzen Tag da müßig stehen. Ja. Um die 11. Stunde kommt der Herr wieder und sagt, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Und es ist irgendwie schade, dass es auch Christen gibt, die ihr ganzes Leben müßig gestanden haben. Und irgendwie das einfach nicht gecheckt haben, nicht gemerkt haben, dass ihr Leben nur dann einen Sinn haben kann, wenn sie sich anheuern lassen in den Weinberg Gottes hinein. Nun, das Wort müßig steht hier für unnütz, völlig unnütz. Und wenn man nur da steht und wartet, dann ist man wirklich einfach unnütz. Und ich glaube, es ist etwas von der größten Tragödie im Reich Gottes, wenn unnütze Leute da herumstehen, müßig, eitel, irgendwie nichtstuend oder die nicht wissen, was sie tun sollen. Die sagen dann zum Herrn, Herr, es hat uns niemand gedungen. Es hat uns niemand angestellt. Wir sind immer noch da. Wir haben keine Anstellung. Wir haben nichts zu tun. Und ich hoffe, dass keiner von uns hier ist, der müßig ist. Der nicht weiß, was er tun soll. Denn wenn jemand müßig dasteht, dann ist er erstens nicht nur keine Hilfe im Reich Gottes, sondern dann wird er auch zu einer echten Last. Dann wird er zu einer Not. Dann wird er zu einem Problem für die anderen und für das Reich Gottes. Wir sehen, wir kommen dann noch zurück auf die Matthäusstelle, aber wir sehen im Neuen Testament eine Gruppe von Menschen, die zur Last geworden sind und von denen steht im 1. Timotheusbrief geschrieben, nämlich Kapitel 5, Vers 13. Paulus spricht hier von den Witwen, die keine Aufgabe mehr sehen in ihrem Leben. Und er sagt natürlich im Zusammenhang, jüngere Witwen weise ab. sie sollen nicht in die Liste der wirklichen Witwen eingetragen werden, denn, Vers 13, zugleich aber lernen sie auch müßig sein. Und jetzt sehen wir, was geschieht, wenn einer müßig ist. Herumlaufend in den Häusern, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sie nicht geziemt. Das passiert, wenn man müßig ist. Dass man redet und viel schwatzt über Dinge, die das Reich Gottes gar nicht auferbauen. Dass viel über andere geredet wird, in den Häusern, hin und her, geschwätzig und vorwitzig. Und das Reich Gottes mehr zerstören als auferbauen. Und leider ist das so. Vielleicht ist das heute so, dass man nicht mehr in den Häusern hin und her läuft. Heute laufen mehr die Telefone. Wenn man müßig ist, Telefon einer Schwester anrufen, einen Bruder anrufen und dann über andere herziehen. Und wenn das geschieht, dann ist das ein Zeichen, dass die Christen müßig werden. Schwatzen, was sich nicht geziemt. Und wenn viel so geredet wird und vor allem durchs Telefon hin und her über Dritte, dann ist es nicht mehr weit, dass das Reich Gottes, dass die Gemeinden gespalten werden, dass der Teufel immer mehr Macht kriegt und am Schluss es so weit kommt, anstatt das Reich Gottes aufzubauen, das Reich Gottes zerstört wird. Ja, was steht ihr müßig da, sagt der Herr. Geht hin in meinen Weinberg und arbeitet. Und ich habe schon gehört von Missionaren und selbst auch gesehen, dass zum Beispiel ein Missionar in Japan, der sagt, wenn kein Ungläubiger mehr da ist in einem christlichen Hauskreis, ist besser, wenn man damit aufhört. Denn wenn kein Ungläubiger mehr da sitzt, dann beginnen die Gläubigen über andere Gläubige herzuziehen und dann beginnt das Afterreden, das Widerreden und das Fertigmachen und das Kritisieren und dann geschieht nichts mehr Gescheites. Dann sind wir nicht mehr nützlich. Solange ein Ungläubiger noch da ist, versuchen alle, ein gutes Zeugnis zu sein und versuchen, ihn zum Herrn zu führen. Keiner mehr da, nichts mehr zu tun, nichts mehr zu evangelisieren, dann ist wirklich aus. Ein Bruder in unserer Jugendgruppe früher, der hatte so ein Motto, der hat immer gesagt, wer nicht hinausgeht, der geht ein. Das ist so. Also wer nicht evangelisiert, wer nicht hinausgeht in die Welt und nicht weiß, was seine Aufgabe ist, der geht ein. Und es ist so, Geschwister, die nicht evangelisieren und die kein Herz haben, keine Sicht haben für die Verlorenen und die nicht ein Herz haben für eine verlorene Welt, die gehen geistlich ein. Und da gibt es solche, die sich immer nur um sich selbst drehen. Die sich nur um sich selbst drehen. Drehen, drehen, drehen. Auf eigene Probleme schauen, auf sich selbst schauen, sich den Puls fühlen, ja, wie geht es mir? Und so keine Sicht mehr für die Leiden der Welt. Geht hin, sagt der Jesus, was steht dir hier müßig? Und dann wird man zu einem Problem. Und es ist heute leider einfach der Fall. Die ganze Tendenz, ein Trend, ja, in der Christenheit, das ist ein Trend. Um uns selber drehen. Christliche Psychologie. Und wie kann ich ein glückliches Leben führen? Und wie kann ich all meine Frustrationen abladen? Und wie kann ich es so einrichten, dass es mir besser geht? Und liebe dich selbst und schau mehr auf dich selbst und. Und dann verliert man die Sicht für das Reich Gottes und für unsere wahre und echte Sendung. Und am Schluss leben wir irgendwie am Evangelium vorbei. Was steht ihr müßig? Und ich glaube, dieses Wort muss ganz, ganz tief in unsere Herzen hinein. Der Jesus richtet dieses Wort an einen jeden von uns heute. Was steht ihr hier müßig? Habt ihr nichts zu tun im Reich Gottes? Und da gibt es wirklich solche, die sagen, ich weiß nicht, was ich tun kann. Was soll ich tun? Und wenn sich einer mit dieser Frage zu beschäftigen beginnt, würde ich sagen, ist schon ein gutes Zeichen. Denn wenn jemand wirklich Arbeit sucht im Reich Gottes, dann wird es nicht lange gehen und du wirst Arbeit sehen. Du wirst viel Arbeit sehen. Du wirst mehr Arbeit sehen, als du bewältigen kannst. Wenn man wirklich nach Arbeit sucht im Reich Gottes, dann wird man immer welche finden. Das ist ja genauso wie in einer Fabrik auch. Also wenn ich keine Lust habe zum Arbeiten, dann ist alles schon fertig. 4 Uhr nachmittags oder 3 Uhr ist alles schon gemacht. Aber wenn ich Lust habe und wenn ich in das Reich Gottes hinein gehen, in den Weinberg gehen möchte, mich wirklich gerufen weiß vom Herrn Jesus, dann kann ich nicht einfach herumstehen und müßig sein. Das kann anfangen ganz im Kleinen, dort wo du bist. Und ich würde es jedem Kind Gottes ans Herz legen, in der Reichsgottesarbeit mit Evangelisation anzufangen. Versuchen in deiner Nachbarschaft, versuchen mit deinen Arbeitskollegen, dort wo du stehst, wo dich Gott hingestellt hat, dort anzufangen, evangelistisch. Es ist immer das Schönste, das Wunderbarste, was ein junger Christ tun kann. Und dort kann jeder arbeiten. Dort kann keiner sagen, da habe ich nichts verloren, ich habe nichts zu tun. Ein jeder von uns hat dort seinen Auftrag. Der Jesus hat das auch so gemacht. Wir wollen Matthäus 10 aufschlagen. Matthäus 10, Vers 1 und 2. Ja, Vers 1 und 2. Und als er seine 12 Jünger hergerufen hatte, gab er ihnen Gewalt über unreine Geister, um sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Dann kommt die Liste. Er nennt sie Vers 1 12 Jünger und Vers 2 12 Apostel. Ist doch wunderbar, wie er sie nennt. Jünger waren sie, weil sie Lernende waren. Es waren nicht Professoren, es waren Jünger, es waren junge Leute. Sie lernten von ihrem Herrn, sie waren bei ihm. Und Vers 2, sie waren auch Apostel, sie waren Gesandte. Und so sind wir doch auch. Das ist unsere Berufung. Der Jesus hat uns zu Jüngern gemacht oder zu Jüngern berufen, aber auch zu solchen, die gesandt sind. Markus sagt, er bestellte 12, auf dass sie bei ihm wären, um sie bei sich zu halten und zu haben. Das sind Jünger, die einfach lernen in der Nähe Jesu. Und auf dass er sie aussende zu predigen. Das sind die Gesandten, das sind die Apostel. Und dann lesen wir immer wieder in diesem Kapitel 12, Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Kapitel 10, Vers 5, ja. Und geht nicht in eine Stadt der Samarier, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war ihre damalige besondere Sendung. Geht hin, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. Seid nun klug wie die Schlangen, einfältig aber wie die Tauben. Und noch Vers 40, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ich sende euch, geht hin, geht hin. Das ist sein Weg, das ist seine Methode, das ist seine Strategie. Er sendet Arbeiter, er sendet Jünger, er sendet seine Apostel. Nun, wenn wir jetzt den Römerbrief aufschlagen, sehen wir dort eine Stelle, die mir immer Kopfzerbrechen bereitet hat. Und ich werde euch gleich darauf hinweisen. Römer Kapitel 10, also im Vers 13 steht geschrieben, denn jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist wunderbar. Dann Vers 14. Wie werden sie den anrufen, an welchen sie nicht geglaubt haben? Werden sie an den glauben, von welchen sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und hier hört die Geschichte auf. Wenn es jetzt noch weiter ginge, dann müsste hier stehen, und wie sollen sie gesandt werden, wenn da niemand da ist, der sie sendet? Steht aber nicht. Warum hört die Fragerei gerade hier auf? Ja, sind sie nicht gesandt? Die Prediger. Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und dann steht geschrieben, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, welche das Evangelium des Friedens verkündigen, welche das Evangelium des Guten verkündigen. Ja. Sind wir nun oder sind wir nicht gesandt? Zu predigen. Wenn wir die Bibel lesen und all diese Verse, die wir schon aufgeschlagen haben, dann können wir doch sagen, global hat ein jeder von uns an dieser Sendung teil. Der Jesus meint wirklich einen jeden von uns. Wir sind global alle gesandt. Alle sind Zeugen Jesu Christi. Aber jetzt gibt es auch noch eine persönliche Sendung. Es gibt auch noch einen persönlichen Aspekt. Denn ich muss ja auch Gottes Wille für mein Leben herausfinden. Ich muss irgendwie herausfinden, ja, was ist meine Aufgabe? Wir haben gestern Abend von Wolfgang gehört. Und er hat uns gesagt, wie er das einfach vom Herrn gewusst hat. Ich muss jetzt gehen und diese Kinderstunden halten. Und natürlich gibt es auch eine persönliche Sendung. Irgendetwas, was Gott uns anvertrauen will. Das kann eine Kinderstunde sein. Das kann aber auch ein Hauskreis sein, das kann aber auch ein Nachbar sein oder irgendeine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege, irgendein Freund, irgendjemand. Irgendein Werk, irgendeine Arbeit, irgendetwas, was es zu tun gibt im Weinberg Gottes. Und diese persönliche Berufung, diese persönliche Bestimmung, das ist etwas, was der Heilige Geist uns eben auch persönlich zeigt. Wie werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Ja, du sagst vielleicht, ich habe noch nichts gehört. Du sagst vielleicht, ich weiß gar nicht, was meine Aufgaben sind. Ich kenne meine geistlichen Gaben nicht. Und ich möchte noch einiges dazu sagen. Nun, das Erste, das wichtig ist, ist, dass du weißt, dass du global bereits berufen bist. Du bist berufen. Im weiten Sinne hast du schon einen Ruf. Und damit du jetzt konkret weißt, was du zu tun hast im Reich Gottes, ist es wichtig, dass du einfach einmal anfängst zu arbeiten, dort, wo es etwas zu tun gibt in deiner Umgebung. Aber immer mit einem offenen Herzen. Und du sagst, Herr Jesus, zeig mir doch einfach ganz genau, was ist die Aufgabe meines Lebens. Zeig es mir ganz genau, rede zu mir. Und wenn jemand mit diesem Herzen redet und mit diesem Herzen fragt und nach dem Willen Gottes ruft, dann wird es sicher nicht an Gott liegen, dass er dir irgendetwas zeigt. Und dass auch deine Füße solche sein dürfen, die das Evangelium des Friedens tragen, Evangelium des Guten verkündigen. Natürlich will Gott auch dich senden. Und er will dich gebrauchen in seinem Weinberg, in seinem Reiche. Aber der Herr sendet nicht taube Ohren in sein Reich. Denn wir sehen in Jesaja Buch Kapitel 6, dass der Herr eine Frage stellt. Und es ist irgendwie dieselbe Frage, die er im Matthäus Evangelium gestellt hat. Was steht dir hier müßig? Und die Leute da auf dem Marktplatz, die mussten dem Herrn eine Antwort geben. Und hier stellt der Herr eine andere Frage zu Jesaja im Vers 8. Und es ist wirklich die Stimme des Herrn, welche sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und es ist eine Frage, die Gott an einen jeden von uns richtet. Wen soll ich senden? Und es ist eine Frage auch im Herzen Gottes. Und vielleicht hört darum im Römerbrief Kapitel 10 gerade bei der Sendung die Fragerei auf. Ja, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Fragezeichen. Da hört es auf. Ja, vielleicht ist das Fragezeichen auch im Herzen Gottes da. Weil er hier eine Frage stellt. Ja, wen soll ich denn senden? Ja, gibt es solche, die ich senden kann? Und hier lernen wir, dass Gott nicht einer ist, der seine Leute vergewaltigt. Der sagt, du musst und ich zwinge dich jetzt und wenn du nicht gehst, dann werde ich dich richten. Sondern Gott ist einer, der Leute sucht, die ein sensibles Herz auf diese Frage haben. Und die mit einem ganz, ganz, ganz ehrlichen Herzen vor den Herrn treten und ihm eine Antwort geben. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Nun, wenn wir sehen, wie Gott die Apostel berufen hat, dann sehen wir, dass der Herr Jesus sie gerufen hat und sie nicht irgendwie mit Gewalt zu sich gezogen hat, sondern sie sind alle freiwillig zu ihm gegangen. Sie haben ihr Schiff liegen lassen, ihre Eltern, ihren Vater, auch ihre Familien, und sind ganz dem Herrn Jesus nachgefolgt. Und wir sehen auch von solchen, an die der Ruf Gottes erging, und der Herr Jesus sagte ihnen, folget mir nach. Und sie haben sie irgendwie gesagt, ja, aber ich möchte doch zuerst noch, und lass mich doch zuerst. Und der Herr Jesus ist einfach weitergegangen. Aber dieser Ruf, wen soll ich senden? Er geht durch die ganze Bibel hindurch. Und der Jesus hat in seinem Reich nur eine Freiwilligenarmee. Eine Armee von freiwilligen Soldaten. Es ist nicht so wie bei uns in der Schweiz, wo es noch eine Milizarmee gibt, wo einer gehen muss. Und wenn man manchmal die Gesichter der Männer anschaut, kurz vor Einrücken, dann sieht das nicht so freiwillig aus. Die Gesichter sind manchmal eher... In der Armee Gottes gibt es nur Freiwillige. Es gibt nur Freiwillige. Es gibt solche, die sich rufen lassen. Und der Apostel Paulus sagt es Timotheus: Leide Ungemach als ein guter Soldat Jesu Christi. Und ein guter Soldat ist ein freiwilliger Soldat. Ist ein Soldat, der sich aus Überzeugung auf die Seite seines Herrn stellt und ihm dient. Und Ungemach im Streit in sein Leben in Kauf nimmt. Wir werden dann noch davon hören, wenn wir diese Woche vom Cornelius und seiner Familie hören. Ich bin sehr berührt worden, als wir in seinem Rundschreiben hörten von den Temperaturen, die sie auszuhalten hatten bei ihnen zu Hause in Russland. Ja, es gehört was dazu. Ich war noch nie, wie kalt war es bei euch im Wohnzimmer?
Minus 8 Grad.
Minus 8 Grad im Wohnzimmer. Brrr. Ja, muss man alles, ja, freiwillig. Um Christi Willen, um Jesu Namens Willen. Um das Evangelium hinzutragen in alle Welt. Ja, wen soll ich senden? Ja, und das ist eine Frage auch für den Herrn. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Ja, und wie soll Gott dich senden, wenn du ihm keine Antwort gibst? Wir sehen nämlich Jesaja, dass er dann spricht, da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und Vers 9, und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Und diese Antwort hat es gebraucht von Jesaja. Geh, Herr, sende mich. Und ich weiß nicht, wie es in unseren Herzen heute ausschaut. Nun, wenn wir an dieses Wort denken, sende mich, dann denken wir vielleicht an Afrika und Südamerika und Indianer irgendwo und denken dann sofort an äußere Mission. Aber äußere Mission fängt in meiner Nachbarschaft, fängt in meiner Gemeinde an. Und dieses Sende mich muss wirklich anfangen, im Vaterland zu leuchten. Es muss anfangen dort, wo ich bin. Und ich muss mich dessen bewusst sein. Das ist der Grund, warum ich da bin. Der Grund, warum ich lebe. Warum der Herr mich noch hier hält auf dieser Erde. Ich habe etwas zu tun. Ich darf mein Leben nicht verbringen mit müßig dastehen. Und mein Leben verbringen mit Arbeit und Urlaub und Arbeit und Urlaub. Und dann ist alles da, das ist alles dahin. Ich habe einen Auftrag. Und dieser Auftrag hat absolute Priorität. Und Arbeit und Urlaub, die können auch noch da sein, aber müssen dieser Priorität untergeordnet sein. Absolute Priorität hat das, was Gott von mir erwartet. Und dazu braucht es Herzen, die sagen, Herr, sende mich, was ich tun kann, wo du für mich irgendwo einen Auftrag, eine Aufgabe hast. Herr, zeigest du mir. Ich will für dich gehen. Herr, sende mich. Und wenn wir dieses Gebet aufrichtig bitten, wird uns Gott eine Aufgabe zeigen. Vielleicht, es kann sein, dass eine Zeit vorbeigeht. Dass wir aufrichtig sagen, Herr, sende mich, und dann einfach mal warten, was geschieht. Mal schauen, wo gibt es etwas zu tun? Und aufrichtig beten, aufrichtig da sein, warten. Und dann wird Gott uns eine ganz konkrete Aufgabe zeigen. Das will ich, dass es du tust. Und er wird sagen, geh hin zu diesem Volk und sprich. Wir haben ein anderes wunderschönes Beispiel im 1. Samuel-Buch. Kapitel 3, da rief Gott einen jungen Mann, der war noch sehr, sehr jung. Und wir sehen in der ganzen Bibel, dass es Gott gefallen hat, viele junge Leute zu rufen. Das soll wirklich keiner sagen, wie Jeremia, ich bin zu jung. Keiner. Denn es gefällt Gott, die Herzen junger Leute zu sich zu ziehen und in seinen Dienst zu stellen. Samuel, als er noch ganz jung war, da hörte er das Wort des Herrn. Und es ist eine Weile gegangen, bis er gemerkt hat, dass der Herr ihn rief. Vers 8, Kapitel 3, Vers 8. Und der Herr rief wiederum zum dritten Male Samuel. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da kannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh hin, lege dich, und es geschehe, wenn man dich ruft, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Er ist schon dreimal gerufen worden, und Samuel hatte das noch gar nicht irgendwie richtig gemerkt, dass es ja der Herr war, der da rief. Und das kann in unserem Leben auch geschehen. Dass Gott schon deutlich zu uns gesprochen hat in der Vergangenheit, aber irgendwie haben wir das nie richtig gemerkt. Und es kann sein, dass es einen Moment gibt in unserem Leben, wo Gott ganz deutlich deinen Namen sagt und sagt, Samuel oder wie du immer heißt. Und dann weißt du, jetzt spricht der Herr zu mir. Ich weiß noch in meinem Leben, als Missionare in unsere Gemeinde kamen und da ihre Vorträge hielten und Lichtbilder zeigten, das waren immer Momente, wo Gott ganz tief in mein Herz hineingeredet hat. Oder wir kennen die Geschichte von John Payton, vielleicht sicher ein Buch, das zu empfehlen ist, Buchladen beim Wolfgang. Er sagt am Schluss seines Ringens, weil er einfach sich nicht ganz sicher war, Es ist ein Missionar, der wurde gerufen, unter den Kannibalen zu evangelisieren im letzten Jahrhundert. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Zeugnis und ich würde es jedem empfehlen, das zu lesen. Aber er beschreibt seine Berufung, er beschreibt, wie Gott ihn in diesen Dienst rief. Und er sagt am Schluss, ich hörte die Heiden förmlich schreien und rufen. Ich hörte sie in der Hölle schreien. Er konnte keine ruhige Minute mehr verbringen. Er musste ständig an diese Heiden denken. Und dann war er sich trotzdem nicht sicher. Ist das nicht etwas, was ich mir nur einbilde? Dass Gott ausgerechnet mich für so etwas bestimmt hat. Und dann hatten sie so eine Synode. Und sie suchten unbedingt neue Missionare und hatten auch das Los gezogen und hatten irgendwie geschaut, ob der Herr nicht irgendeinen jungen Menschen berufen würde auf diese Art. Und dann ist auch wieder nichts geworden. Und in seinem Herzen hat Gott immer lauter und immer lauter gerufen. Aber John Payton war schon einer, der sich in seinem Heimatort und auch dann später in einer größeren Stadt für die Evangelisation der Leute, die um ihn herum waren, bereits eingesetzt hatte, der bereits im Reich Gottes aktiv war, der bereits ein Herz hatte für die Verlorenen. Und er sagt einmal, als dann liebe Geschwister ihn zu hindern versuchten, zu den Heiden zu fahren. Die sagten ihm nämlich, ja, was willst du jetzt zu den Heiden fahren? Du tust so ein wunderbares Werk hier in der Gemeinde. Bleib doch da, lass doch die Heiden. Das sind auch Heiden hier vor der Haustür. Dann sagt er von denen, wenn ich sehen würde, dass sie sich wirklich für die Heiden kümmern würden, die vor ihrer Haustür sind, würde ich ihre Ratschläge eher akzeptieren können. Aber es sind meistens solche, die sich auch für die Heiden, die vor ihrer Haustüre sind, nicht kümmern und die einem dann gute Ratschläge geben. Und am Schluss hat er wirklich alles stehen und liegen gelassen, eine wirklich blühende Arbeit und ist hingegangen. Und unter gewaltigen Entbehrungen gearbeitet auf den Hebrideninseln. Auf den neuen Hebriden und ein gewaltiges Zeugnis. Ich glaube einfach, wenn Gott uns ruft, dann ruft er immer in ein vorbereitetes Herz hinein, wo die Antwort bereits brennt. Herr, sende mich irgendetwas. Ich möchte einfach nützlich sein in deinem Reich. Was es ist mir wurscht, ist mir egal. Ich bin bereit, alles zu tun. Aber Herr, zeig mir irgendetwas, was ich für dich, für dein Reich tun kann. Herr, schenke, dass mein Leben nicht ein müßig stehen wird. Dass mein Leben nicht irgendwie so ein Leben ist, ja, wo ich nicht genau weiß, was ich eigentlich zu tun habe. Herr, gib Gnade, dass ich erkennen kann, was die Aufgabe meines Lebens ist hier, warum du mich noch hier hältst. Herr, schenk's. Und wenn das unser Herzensanliegen ist, dann wird Gott deutlich, deutlich zu uns reden. Nun, wir haben auch Beispiele in der Bibel, wo der Herr deutlich geredet hat, aber wo die Leute, die gerufen wurden, dann auch ihre Ausreden fanden oder Ausreden hatten, die sich nicht haben so schnell rufen lassen. Und ich denke hier an Mose und möchte noch einige Stellen in 2. Mose 4 aufschlagen. Und wir wollen uns auch mit den Ausreden noch kurz beschäftigen, wenn Gott uns ruft. Im Vers 1: Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Nehmet auf. Oh, das war, Entschuldigung, falsch. 2. Mose 4. Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Das ist die Stimme vom Satan. Die werden dir nicht glauben. Ja, was willst du auch predigen? Was willst du auch hingehen? Will doch keiner mehr hören. Es ist wirklich eine teuflische Sache, eine teuflische Stimme. Wenn wir uns beeindrucken lassen von dem Unglauben und von der Gottlosigkeit dieser Welt, auch von der Herzenshärte der Gläubigen selber. Sie werden mir nicht glauben, dass du mich gesandt hast. Meine Geschwister werden es nicht glauben. In meiner Gemeinde wird es niemand glauben. Meine Ältesten werden es nicht glauben. Sie werden dir sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und wenn wir sehen, wie David, welche Hürden er nehmen musste, damit er endlich überhaupt mit Goliath in Kontakt treten konnte. Da haben sie ihm nämlich auch gesagt, du kannst das nicht, du bist zu jung. Du bist ja nur ein Jüngling. Was willst du auch gegen diesen Goliath antreten? Aber David hatte es gelernt, im Verborgenen, in der Stille, auf den Bären und auf den Löwen loszugehen, im Namen des Herrn sie niederzumachen. Gegen große Feinde zu kämpfen im Verborgenen. Und er konnte sich dann auch rufen lassen für die große Schlacht gegen Goliath. Ja, du kannst das nicht. Das ist eine teuflische Stimme. Ich weiß nicht, habt ihr die auch schon gehört? Oder dass ihr denkt, es wird mir ja niemand glauben. Niemand wird das glauben. Das ausgerechnet ich, der ich keine hohe Schulbildung habe. Dass der Herr mich ruft. Und da sind sicher Kämpfe da innerlich. Aber wenn der Herr ruft, dann ruft er eben. Vers 10. Und Mose sprach zu dem Herrn, ach Herr, ich bin kein Mann der Rede, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Herr, ich kann nicht reden, ich habe keine Gabe zu reden, ich kann nicht so gut reden. Herr, ist nichts für mich. Ja, hast du das auch schon gedacht? Das sind für Gott keine Hindernisse. Das sind nur Hindernisse für unseren Unglauben und Kleinglauben, aber nicht für Gott. Und trau es einfach Gott zu, dass er dich rufen kann, dass er eine Aufgabe hat für dich. Und dass er dich brauchen will und brauchen kann, ausgerechnet dich. Und du sagst, aber ich kann ja nichts. Ja, der Herr sprach zu ihm, wer hat denn dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm und taub und sehend und blind? Bin es nicht ich, der Herr? Und nun geh hin und ich will mit deinem Munde sein. Und dann im Vers 13 am Schluss, als er nichts mehr zu sagen hatte, keine Ausrede mehr hatte, da sagte er nur noch, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Also, Herr, sende die anderen, ist besser. Lass mich in Ruhe. Und der will einen jeden von uns in die Arbeit seines Reiches einbeziehen. Und es ist wirklich ein Geheimnis, dass Gott niemanden zwingt. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und wie soll Gott sie senden, wenn sie nicht fragen, Herr, sende mich? Ja? Wenn sie nicht sagen, Herr, sende mich? Und darum sagt auch Jesus einmal seinen Jüngern, dass wir beten sollen, dass Gott Arbeiter in seine Ernte aussende. Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Das scheint wirklich eine schwierige Sache zu sein, für den Herrn selbst. Und wir sollen dafür beten, weil es auch für Gott ein Problem ist. Junge Leute zu senden, vielleicht weil wirklich so wenige da sind, die von Herzen sagen, Herr, sende mich, oder die sagen, Herr, rede, denn dein Knecht hört. Vielleicht so wenige, die dem Herrn eine Antwort geben, wenn er ruft. Nun, ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es auch viele junge Leute, die sind frustriert. Frustriert und demotiviert. Erstens weil es in unseren Gemeinden häufig so schlimm aussieht. B, weil wir in einer Welt leben, die je länger, je weniger vom Wort Gottes hören will. Und dann ist es schon einfach, dass der Teufel uns sagt, ja, lass das doch sein. Kein Sinn. Da haben andere vor dir schon probiert und ja, wir richten dich ein auf ein Leben, das halt so zwischen Bekehrung und Wiederkunft Christi oder zwischen Bekehrung und Tod, dass dich irgendwie so durchschlägst und schon versuchst, mal da und dort mal ein Traktat weiterzugeben und wenn du was Gutes tun kannst, dann tu das doch und so, aber ohne klaren Sinn, ohne klares Ziel. Und ich glaube, dass der Teufel heute wirklich auch durch die materiellen Verlockungen und durch den Reichtum, der uns allen offen ist, vor allem jungen Leuten, wenn junge Leute sehen, was sie verdienen können, wenn sie von der Hochschule kommen, vom Studium, wenn sie hören, wie viel 1000 Mark da auf einmal jeden Monat da liegen auf dem Konto, die sich da blenden lassen und sagen, ja, dafür will ich leben, dafür will ich mich einsetzen, dann werden sie 40, dann werden sie 45 und dann fragen sie sich, was soll mein Leben überhaupt? Ich habe so jetzt einen Haufen Geld. Aber ich habe keine Aufgabe, keine geistlichen Aufgabe, keine Zeit gehabt. Und jetzt bin ich 45, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich 60. Womit habe ich mein Leben verbracht? Wozu habe ich gelebt? Was werde ich einmal dem Herrn Jesus bringen können, wenn ich ihm gegenübertrete? Was? Mein Bankkonto? Das wirst du hier lassen. Vielleicht wirst du es deinen Kindern geben. Vielleicht werden deine Kinder dann streiten, kurz vor deinem Tod. Oder deine Enkel, wer das Geld erben soll. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigen und gerade junge Leute. Und versuchen wir doch, diese Dinge ernst zu nehmen. Versuchen wir wirklich, diese Dinge ernst zu nehmen. Was steht ihr hier müßig? Und wir freuen uns wirklich über jeden jungen Mann, jede junge Frau, die vor Gott treten, vor den Herrn treten und sagen, Herr, ich will in dieser Welt von dir eine Aufgabe. Herr, ich schätze es als ein großes Vorrecht, wenn du mir eine kleine Aufgabe schenkst. Eine ganz kleine Aufgabe. Und aus dieser kleinen Aufgabe kann eine ganz große Sache geschehen. Denken wir mal an Lukas. Der hat sich aufs Herz legen lassen, einen Brief zu schreiben an einen Freund. Und er hat sich eine ungeheure Mühe gemacht. Der hat vor dem Schreiben, ist er hingegangen und hat recherchiert und hat Leute besucht, Augenzeugeberichte gehört, hat Reisen gemacht, hat Material zusammengetragen, hat unwahrscheinlich viel Zeit und Geld aufgewendet, um einem einzigen Freund einen einzigen Brief zu schreiben. Und hat ihn geschrieben, um ihn im Evangelium zu stärken und um ihm die Gewissheit der Dinge, die unter uns geglaubt werden, zu bekräftigen. Lukas wusste nicht, dass dabei auch für uns und für Millionen von Geschwistern in der Welt ein unwahrscheinlich tiefer und reicher Segen damit verbunden war. Und dass wir heute das Lukas-Evangelium haben und es lesen können und der Herr Jesus uns stärkt und immer noch zu uns redet. Nehmen wir wirklich hier ein Beispiel. Das kann ein ganz kleiner, unscheinbarer Dienst sein. Aber ich bin überzeugt, Lukas hatte eine Bombengewissheit. Ich muss diesem Theophilus diesen Brief schreiben. Das ist meine Aufgabe. Und das kann so anfangen.